Der Titel meiner Botschaft heute Morgen lautet Die Taufe als Exodus oder Lass doch alles so, wie es ist. Da kannst du dir einen Titel aussuchen. Ich weiß nicht, welchen Lieblingssong du gerade hörst und abfeierst, aber wenn du so einen Lieblingssong hast, dann kennst du wahrscheinlich auch die Gefahr, dass wenn man den Song zu oft hört, dass er zu einer alten Leier wird. Kennt ihr das? Also ich höre Songs eigentlich immer tot, bis sie nicht mehr aktuell sind und dann kann ich sie einfach nicht mehr hören. Die Leier, das seht ihr auf dem nächsten Bild, ist ja so ein Saiteninstrument, dessen Töne sich relativ monoton, wiederholend und gleichförmig anhören. Und daher kommt ja auch das Sprichwort immer wieder dieselbe Leier, also wenn sich etwas immer wieder ziemlich monoton wiederholt. Und ich weiß nicht, welche Art von Liedern in deinem Leben spielen. Sind es Loblieder oder ist es doch die alte Leier? Die Leier wie alles ist so schwierig. Es ist aussichtslos. Ich bin so traurig. Es wird sich nie was ändern. Niemand kümmert sich um mich. Ich bin so verletzt. Niemand lobt mich. Es ist unmöglich. Immer werden andere bevorzugt. Es ist einfach so schrecklich. Es ist so, als würden wir mit diesen Empfindungen, die wir haben, in uns ein Lied anstimmen. Und hey, wer von uns wurde noch nie enttäuscht? Gibt es irgendjemanden? Glaube ich nicht, oder? Wer von uns hat sich noch nie gewünscht, dass man sich mehr um ihn kümmert? Wer ist doch nie deprimiert und traurig geworden? Ich glaube, es gibt niemanden hier heute Morgen, der das behaupten könnte. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Lieder, die wir da in uns anstimmen, ja, könnte man sagen, nicht zu einer alten Leier werden und somit zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Weißt du, wenn du immer wieder denkst, ich bin der ärmste Wurm auf diesem Planeten und das tagtäglich dir irgendwie einredest, rate mal, was du zumindest aus deiner Selbstwahrnehmung bist, der ärmste Wurm auf diesem Planeten. Das Alte Testament, das Buch der Sprüche, sagt uns, die Art, wie wir denken, zu dem werden wir. So wie wir denken über uns, zu dem werden wir. Das macht irgendwie Sinn. Deswegen ist es nicht egal, welche Lieder wir hier ablaufen lassen. Es ist nicht egal, was wir über uns denken, denn wir werden zu dem. Ich finde es total interessant. Die Taufe und das Anstimmen neuer Lieder, die in uns aufsteigen, die gehören einfach zusammen, wie wir gleich eindrucksvoll in der Geschichte sehen werden. Was sagt eigentlich die Bibel? Singt dem Herrn die alte Leier? Nein. Die neue Lieder. Singt dem Herrn ein neues Lied. Psalm 98,1. Psalm 33,3. Singt ihm ein neues Lied. 40,4. Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt. 96,1. Singt dem Herrn ein neues Lied. 444,9. Gott, ich will dir ein neues Lied singen. Psalm 149,1. Halleluja, preist den Herrn. Singt dem Herrn ein neues Lied. Preist ihn, wenn ihr zusammenkommt. Das, was die Psalmisten uns sagen möchten. Dort, wo Gott eingreifen darf, weiterführen darf, retten darf, heilen, befreien darf, dort entstehen neue Lieder. Singt dem Herrn ein neues Lied, nicht die alte Leier des Beschwerens, des Schimpfens, des Kritisierens, des Beklagens. Loblieder sollen wir singen, keine Klagelieder. Lobpreiser sollen wir sein, keine Klageweiber. Das gilt natürlich auch für die Männer. Ein neues Lied möchte der Herr in unserem Leben anstimmen, ein Lied, das seine Größe rühmt, ein Lied, das ihn ehrt. Und so möchte ich mit euch heute Morgen gedanklich zurückgehen in das Alte Testament, in die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israels und mal eine berühmte Leier aus der 40-jährigen Leiergeschichte des Volkes mit euch anschauen und wie diese sich so lähmend auf den Plan Gottes, den er mit seinem Volk hatte, ausgewirkt hat. Und die Leier aller Leiern lautet, lass doch bitte alles so, wie es ist, oder? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Je nachdem, wer das sagt, könnte das auch eine Drohung sein. Deswegen ist es, glaube ich, immer wieder wichtig wahrzunehmen, wir haben Luft nach oben. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir dürfen uns entwickeln. Wir sollen uns entfalten. Und da gilt es, das einfach wahrzunehmen. Lasst uns kurz in die Geschichte reingehen. Das Volk Israel floh nach 400 Jahren aus der ägyptischen Gefangenschaft, aus der Fronarbeiterschaft, in der sich Tag ein, Tag aus die Fremdprogramme der Ägypter abspulten. Sie zogen aus und kamen an das Rote Meer, das verschlossen war, also vorläufig erstmal Endstation, es ging nicht mehr weiter. Und hier in dieser Geschichte wird es etwas beschrieben, dass wir sehr, sehr gut auf die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch auf die geistige Entwicklung des Menschen übertragen können. Weißt du, wenn der Mensch sich gesund, persönlich und geistlich entwickeln soll, dann braucht er immer wieder so einen Exodus, so einen Auszug, einen Exodus aus seinem bisherigen Verhalten, einen Exodus aus seinem bisherigen Mindsetting, aus der Art, wie ich bisher immer gedacht habe, ich kann Neues nicht denken mit alten Gedankenmustern, das macht keinen Sinn. Du brauchst einen Exodus aus deinen Verletzungen, wenn dir wehgetan wurde, du musst da einfach raus. Du brauchst einen Exodus aus deiner Erziehung, aus der Vormundschaft, aus deinem Elternhaus. Und am Beispiel des Elternhauses möchte ich mal kurz das Prinzip des Exoduses näher erklären, warum es so wichtig ist. Ich glaube, dass das Elternhaus unter anderem vorwiegende Aufgaben hat. Einmal Sicherheit, Halt und Geborgenheit zu geben, den Kindern. Den Kindern zu helfen, sich zu entwickeln und sich zu entfalten, im besten Falle. Und das gelingt mal besser und mal schlechter. Alle, die wir Eltern sind, wir wissen das. Das Elternhaus kann also auf der einen Seite Halt und Sicherheit bieten, auf der anderen Seite kann das Elternhaus aber auch unfassbar in unserer Persönlichkeitsentwicklung uns aufhalten. Aus einem Elternhaus, in dem Klammereltern ihre Kinder im Klammergriff halten, kann Ägypten werden, kann zu einer Fronarbeiterschaft werden, indem die Kinder die Fremdprogramme ihrer Klammereltern abspulen. Ich mache ein Beispiel. Damals in Leonberg hatten wir Nachbarn und die hatten Nachzügler bekommen. Ich nenne ihn einfach Gustav, der heißt anders, aber ich nenne ihn Gustav. Und wir waren mit den Eltern immer wieder auf dem Spielplatz und die Mutter sagte zu dem Kleinen, gell Gustav, du bleibst immer unser Kleiner, gell Süßer, gell du wirst nicht größer. Oder sie sagt zu ihm, ihr wird wünschen, du wirst immer so klein bleiben, Gustav, geh immer schön klein und blöd, immer, ja nicht wachsen. Also die Eltern haben das Kind mit dem Plüschteddy verwechselt. Aber wir sollen unseren Kindern helfen, sich zu entfalten. Sie sollen wachsen. Sie sollen nicht klein bleiben. Sie sollen sich entfalten und sie sollen wachsen. Und ich finde es einfach so wichtig, dass wir das immer wieder realisieren. Beispielsweise in der Ehe kann es sein, dass wir irgendwie einen Auszug aus dem Elternhaus schon längst hinter uns haben, seit Jahrzehnten. Und trotzdem spielt die Meinung der Eltern so eine gewichtige Rolle. Beispielsweise bei gewichtigen Entscheidungen, die wir treffen. Ja, mein Vater hat immer gesagt, ja, meine Mutter hat immer gesagt, ja, mein Vater, was denkt denn der? Meine Mutter, was denkt denn die, wenn ich das oder jenes mache? Ich weiß nicht, ob das Prinzip ein bisschen deutlich wird. Also wir können jahrelang ausgezogen sein, unsere Eltern können schon lange gestorben sein und trotzdem haben wir nie diesen innerlichen Exodus aus unserem Elternhaus vollzogen. Und so bleiben wir in unserer Persönlichkeitsentwicklung auch da immer wieder hängen, wenn wir diesen innerlichen und manchmal auch diesen äußerlichen Exodus aus unserem Elternhaus, das gilt übrigens für alle anderen Dinge auch, vollziehen. Psychologen sagen, dass 80% unseres Verhaltens aus der Kindheit rühren. 80% ist erschreckend. Also da brauchen wir jede Menge Exodus, um uns gesund zu entwickeln. Und ich möchte hier natürlich nicht gegen die Familie sprechen heute Morgen. Aber was ich doch zu bedenken geben möchte, ist, dass wir uns niemals gesund entwickeln können in unserer Persönlichkeit, wenn wir uns auch in der Familie nicht gegenseitig loslassen und uns freigeben, sodass wir uns auch frei entfalten können. Also all diese Dinge sind wie Fremdprogramme, die wir täglich abspulen. Entschuldigt ganz kurz, ich bin hier ziemlich verrutscht jetzt gerade. Genau, das sind so Fremdprogramme, die wir immer wieder abspulen. Und für so ein Fremdprogramm, wie die Israeliten über einen langen Zeitraum so in der Fronarbeiterschaft, in der Sklaverei sich angeeignet haben, das abzulegen, das ist nicht einfach. Und ich spreche nicht nur vom Elternhaus, ich spreche hier auch für alle Erfahrungen jeglicher Art, für die Verletzungen, für so ein Mindsetting, das wir haben. All diese Dinge sind wie so ein unbewusstes Drehbuch fürs Leben. Und die wenigsten Menschen haben nur ein geringsten irgendwie eine Ahnung davon, welches Drehbuch ihnen eigentlich von ihrer Vergangenheit, von ihrem Elternhaus übergeben worden ist. Also welches Fremdprogramm spule ich tagtäglich eigentlich immer wieder ab in meinem Alltag? Und für so einen Exodus braucht es Mut angesichts meiner Umstände, die mir manchmal unmöglich erscheinen. Und jeder Mensch, der sich für einen Exodus entscheidet,
wirst erst einmal an einen Punkt kommen, an dem die Israeliten damals standen, nämlich vor dem verschlossenen Roten Meer. Es wird erstmal nicht weitergehen. Es kommen Widerstände. Du entscheidest auszuziehen und was du konsequent erfahren wirst, sind Widerstände. Ein Widerstand könnte sein für einen Menschen, der beschließt, sich nicht mehr von Menschen abhängig zu machen, dass das Lob ausbleibt, der Applaus anderer Leute bleibt aus, die Bestätigung bleibt aus. Und wenn du dich immer davon abhängig gemacht hast, wirst du merken, oh, das ist ein Widerstand. Für einen Menschen, der beschließt, aus seiner Angst auszuziehen, könnte ein Widerstand sein, dass er sich erstmal mit Jesus an der Hand seinen Ängsten stellen muss. Facing the storms, im Angesicht meiner Feinde, lautet das Prinzip der Bibel. Zu beten, Herr, nimm mir doch meine Angst, und zu glauben, die fliegt einfach so weg, das ist ein Trugschluss. Wir müssen uns immer unseren Ängsten stellen, und das könnte ein Widerstand sein. Für einen Menschen, der beschließt, von zu Hause auszuziehen, könnte ein Widerstand sein, der Mount Wäscherest, der sich vor seiner Waschmaschine türmt. Könnte sein, dass er selber kochen muss, dass er putzen muss. Das ist ein Widerstand. Also wenn man das erste Mal von zu Hause auszieht, ist das tatsächlich ein Widerstand. Aber Widerstände haben wir nicht so gerne in unserem Leben. Und als das Volk dann am Roten Meer stand, kam die erste berühmte Leier. Und diese Leier durchzog sich 40 Jahre lang während der Zeit der Wüstenwanderung. Ich lade euch ein, mitzulesen, 2. Mose 14, die Verse 10 bis 12. Da heißt es, als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben? Hört ihr das? Ich will Sklave bleiben, bitte nicht die Zukunft. Ist es nicht interessant? Crazy, oder? Also jetzt trefft man eine Entscheidung, jetzt ziehe ich aus, der erste Widerstand kommt und sagt, ich will wieder zurück. Das kennen wir, oder? Ich weiß nicht, wie oft wir das Gott so oder so ähnlich, bewusst oder unbewusst schon ausgedrückt haben. Indem wir uns unseren Lebensumständen nicht stellen wollten, indem wir weggelaufen sind, indem wir gewisse Probleme ignoriert haben. Die Probleme kommen, mach die Augen zu und geh wieder zurück. Kali Fiorina war die ehemalige Vorstandsvorsitzende von Hewlett Packard und sie sagte einmal was richtig Starkes. Sie sagte, für manche Menschen wirkt die Angst über eine unbekannte Zukunft stärker als die Unzufriedenheit einer bekannten Gegenwart. Gefällt mir meine Gegenwart? Nein. Finde ich sie toll? Nein. Eigentlich eher manchmal sogar beschissen. Aber hey, in der Zukunft könnte ja irgendwas passieren, das noch viel schlimmer ist als meine Gegenwart. Also bleibe ich lieber hier und harre in meiner Gegenwart aus und bin unzufrieden und lasse immer wieder die alte Leier ablaufen. Das ist so schwierig und so. Ihr wisst, wie ich meine. Also man muss sich das mal vorstellen. Jetzt haben die Israeliten die Strapazen des Loslassens, des Zurücklassens, des Aufgebens hinter sich gelassen und jetzt das. Sie stehen vor dem Roten Meer, haben die Unmöglichkeit, das verschlossene Meer vor sich und den sicheren Tod Pharaos Streitwegen hinter sich und die Todesangst greift um sich. Weißt du, jetzt wagst du ein einziges Mal im Leben etwas. Jetzt ziehst du aus, jetzt sagst du, jetzt lasse ich mich nicht mehr halten von dem, was hinter mir ist. Jetzt ziehst du aus und jetzt geht es nicht weiter. Und die Frage ist, was machst du? Aber wisst ihr was? Was ist, wenn Gott nicht mehr möchte, dass wir in diesem Lass doch alles so, wie es ist, bleiben? Was ist, wenn Gott uns den Weg zurück abschneiden möchte? Was meine ich damit? Eine der für mich wahrscheinlich bedeutendsten Bibelstellen über das Thema Veränderung, 2. Mose 13, 17 bis 18. Ich lade euch wieder ein, mitzulesen. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg ins Philisterland, obwohl er der Kürzere war. Denn Gott sagte, die Leute könnten es sonst, wenn sie Krieg erleben, bereuen und nach Ägypten zurückkehren wollen. So ließ sie Gott einen Umweg machen, der durch die Wüste des Roten Meeres führte. Gott ließ sie einen extra Umweg gehen, damit sie nicht mehr zurückfinden in die alte Fronarbeiterschaft. Ist es nicht interessant? Was ist, wenn Gott uns in unserem Leben uns nur deswegen Umwege gehen lässt, dass wir einfach nicht mehr zurückfinden in dieses Lass doch alles so, wie es ist? Was ist, wenn diese Dinge einfach vorbei sind, wenn die Vergangenheit niemals wiederkommt? Was ist, wenn wir uns so deswegen in unserer gegenwärtigen Situation unseres Lebens so orientierungslos fühlen, weil wir ständig zurück in die Vergangenheit wollen, die Vergangenheit aber nicht mehr da ist. Sie ist nicht mehr existent. Was ist, wenn Gott neue Lieder anstimmen möchte in mir, in meiner Ehe, in meiner Familie? Das Volk Israel zieht nun durch das Rote Meer und Gott lässt durch ein unfassbares Wunder Pharaos Streitwegen in den Fluten umkommen. Und in den Fluten schloss sich die Vergangenheit, die Tyrannei, die Sklaverei, die Gebundenheit, die Angst. Alles, was mal war, war auf einen Schlag vorbei. Und genauso wie bei dem Volk Israel muss es auch einen Tag in unserem Leben gegeben haben, da sind auch wir durch unser rotes Meer gezogen. Und hinter uns schloss sich alles, was nach uns greifen möchte. Alles, was uns versklaven möchte. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Sinn der Taufe. Wenn die Täuflinge heute ins Wasser gehen, das ist wie so ein Exodus aus dem alten Leben. Du ziehst also aus durch das Rote Meer und auf der anderen Seite kommst du nicht wie das Volk Israels trockenen Fußes, zwar ein bisschen nässer als die Israeliten rund, aber es ist die Symbolik, das Alte habe ich hinter mir gelassen, es ist vorbei. Und weißt du, wenn du nicht durch dein rotes Meer gezogen bist und Gott eingreifen durfte, reinigen durfte, heiligen durfte, befreien durfte, singst du keinen neuen Lieder, sondern die alte Leier. Lass doch alles so, wie es ist, oder? Ich will so bleiben, wie ich bin. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch durch unser rotes Meer ziehen. Jesus sagte mal etwas sehr, sehr Radikales. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der kann mir nicht nachfolgen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist es so radikal? Warum ist Jesus, ruft er so radikal zur Umkehr auf, in die Nachfolge? Und als ich dann länger Christ war, habe ich es immer mehr verstanden. Es macht total Sinn. Wisst ihr, wenn ich meinen Lebensweg, der hinter mir liegt, rückwärts schaue, habe ich immer die Zukunft im Rücken und die Vergangenheit vor mir. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du das Leben schon hinter dir hast. Es liegt aber nur darin, dass du dem Leben falsch zugewandt stehst. Und deswegen macht es für mich so viel Sinn, warum Jesus zur Umkehr aufruft, zur Buße, warum wir umkehren sollen. Wer umkehrt und Christus nachfolgt, der hat die Vergangenheit im Rücken und die Zukunft vor sich. Und das bedeutet für den Evangelisten Lukas Buße. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Vergangenheit. Ich lasse mich nicht mehr binden von meinem Versagen. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Schuld und von all dem, was nach mir greifen möchte. Christen schauen nach vorne, denn sie folgen Christus nach. Und Christus hat Kreuz und Auferstehung schon längst hinter sich gelassen und lädt uns ein, unsere Perspektive, unsere Lebensperspektive auf ihn und somit auf die Zukunft auszurichten. Nachfolge bedeutet loslassen. Loslassen bedeutet aber nicht, dass dann keine Widerstände mehr kommen. Wisst ihr, ich habe mir immer so gedacht, nachdem das Volk Israel also trockenen Fußes durch das Rote Meer gezogen ist und sie auf der anderen Seite dann heil angekommen waren, wir werden gleich noch das Loblied des Mose hören, war eine große Party, große Freude, wir haben überlebt, wir sind jetzt befreit aus der Sklaverei. Das wäre doch aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt gewesen, dass jetzt Mose mit den zwei Geboten kommt und einfach die Verbote bzw. die Gebote dem Volk Israel weitergibt und sagt, passt mal auf Leute, das müsst ihr jetzt tun, das müsst ihr tun, das dürft ihr nicht tun, das müsst ihr tun, das dürft ihr nicht tun. Aber wenn das direkt danach erfolgt wäre, wo ist denn da der Unterschied? Da wäre es ja wieder eine Fronarbeiterschaft gewesen. Da wäre es ja wieder einfach nur Gesetze befolgen, Gesetze befolgen, Gesetze befolgen. Deswegen eine interessante Frage, was kommt denn oder welches Ereignis kommt denn nochmal vor der Gesetzgebung? Also nach dem Durchzug durch das Rote Meer und vor der Gesetzgebung kommt ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, nämlich die sogenannte Amalekiter-Schlacht. Die Amalekiter galten als die Erbfeinde Israels. Und das war jetzt die größte Herausforderung für das Volk. Aus einem Sklavenvolk musste ein Kriegsvolk werden. Und zwar jetzt gleich. Nicht morgen, nicht übermorgen, jetzt gleich. Also du hast dein Leben lang diese Fronarbeiter-Mentalität angeeignet. Ja, mache ich nicht, okay, mache ich. Du hast immer auf jemand anders gehört. Du warst immer fremdbestimmt. Und jetzt auf einmal sollst du selbstverantwortlich mit der Waffe in der Hand Krieg führen. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für das Volk gewesen. Aber weißt du, wenn du innerlich in Freiheit und Wiederherstellung dauerhaft leben willst, dann musst du lernen, deine Amalekiterschlacht zu schlagen. Das ist so wichtig. Und nach der Amalekiterschlacht dann erst die Gesetzgebung am Berg Horeb. Warum erst die Amalekiterschlacht? Weil sich das Gesetz Gottes an mündige Menschen richtet, die einen Exodus aus ihrem Fronarbeitersein vollzogen und gelernt haben, wie man seine Lebensschlachten schlägt. Das Gesetz Gottes richtet sich an mündige Menschen. Der unmündige Mensch wird Gottes Gebote immer als reglementierend und bedrückend wahrnehmen und verstehen. Der mündige Mensch wird Gottes Wort, auch wenn es manchmal beim Lesen ein bisschen einengt, am Ende des Tages als Weisung zum Leben verstehen. Der unmündige Mensch denkt immer nur, Gottes Gebote sind immer nur lebensanschränkend. Ich darf oder ich darf nicht. Aber der mündige Mensch, der gelernt hat, seine Schlachten zu schlagen, der weiß, dass Gottes Wort, jedes einzelne Wort, das aus seinem Munde kommt, letzten Endes zum Leben führt. Deswegen eine Frage an uns: Haben wir gelernt, unsere Amalekiter-Schlachten zu schlagen? Die warten immer wieder auf uns in unserem Leben. Das Volk Gottes erlebt jetzt das Wunder aller Wunder. Sie ziehen trockenen Fußes durch das Rote Meer. Und auf der anderen Seite erklingt dann das Loblied Moses. Das ist das Mutterlied aller Lobpreislieder. Das Lied der Befreiung und des Sieges über die Vergangenheit, über die Gebundenheit, über die Sklaverei. Ich möchte 4 Verse daraus vorlesen, kurzer Auszug. Da heißt es: Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen, den Gott meines Vaters will ich rühmen. Der Herr ist ein Krieger, Herr ist sein Name. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Zusammenfassend kann man das Loblied des Mose mit einem einzigen Satz: Wer ist ein Gott wie du, der solche Wunder vollbringt? Ein großes Wunder steht am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Ein großes und herrliches Siegeslied steht am Anfang. Ein Lobgesang, eine tiefe Gewissheit: Mein Gott ist groß und vollbringt das größte Wunder aller Wunder. Und es ist so, so wichtig, dass wir diese Art von Lobliedern in unserem Herzen tragen, dass wir sie bewahren und Gott immer wieder neu erleben, dass er uns ein neues Lied auf unsere Lippen und unser Herz legen kann. Es ist so wichtig, dass wir diese Lieder in unserem Herzen tragen. Weißt du das? Und wenn wir nicht aufpassen und zulassen, dass diese alte Leier in uns immer wieder abläuft, macht sich diese alte Leier in unserem Herzen breit und wird das Siegeslied von der Größe und von der Herrlichkeit Gottes immer mehr verdrängen. Und was werden wir tun? Wir werden genauso wie das Volk Israel vielleicht 40 Jahre lang umherirren, ohne einen wirklichen Schritt nach vorne gegangen zu sein. Und in unserem Herzen wird unaufhörlich diese alte Leier anklingen. Alles ist so schlimm und so schwer und so traurig und so deprimierend. Habt euch auch schon mal gefragt, wenn Gott in meinen Lobliedern wohnt, wer wohnt dann eigentlich in meinen Beschwerden? Worte ziehen Gegenwart an. Und du und ich, wir entscheiden, welche Gegenwart wir anziehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Zeigefinger Gottes festmachen, dass wir uns daran erinnern, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Weißt du es noch? Kannst du dich noch daran erinnern? Wie lange ist das letzte Wunder, das du erlebt hast, her? Wie lange ist es her? Ich finde es so wichtig, dass wir uns jetzt, keine Ahnung, einen Kühlschrank mit einem Magnet irgendwie dran tackern oder sonst irgendwo im Büro so Post-its an einem PC heften. das kann mein Gott tun. Das habe ich mit Jesus erlebt. Das ist immer so wichtig, und dass wir uns dieses Herz bewahren, Gott immer wieder neu zu erleben, dass wir unser Herz immer wieder öffnen und glauben, Gott, du kannst jeden Tag, zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde ein großes Wunder in meinem Leben vollbringen. Wir kommen zum Schluss. Der Apostel Johannes in der Offenbarung nimmt das Siegeslied des Mose auf. Habt ihr das gewusst? In der Offenbarung erklingt dasselbe Siegeslied wie am Anfang in Exodus. Ich lese noch mal kurz vor. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied zur Ehren des Lammes und sprachen: Groß und wunderbar sind deine Taten. Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du Gott der Völker. Die Offenbarung malt uns ein Bild von dem, wie es einmal sein wird. Und dass alle Menschen, die Christus in ihr Leben eingeladen haben, dass sie eines Tages vor Gott stehen werden und sie werden anbeten, und das Loblied des Mose wird aus ihren Herzen über die Zungen emporsteigen. Also am Anfang steht ein herrliches Siegeslied. Am Anfang, das Gott mit seinem Volk hat. Und ganz am Ende werden wir alle mit einstimmen in dieses Siegeslied Gottes. Und die Frage uns heute Morgen dazwischen: Soll da wirklich die alte Leier laufen? Ist es unser Ernst? Wir werden sowieso Loblieder singen. Also können wir schon hier anfangen, oder? Vorschlag von mir. Deswegen Frage zur Reflexion: Hey, welche Lieder spielen in deinem Herzen? Jetzt gerade, heute. Wie oft beschwerst du dich? Wie oft kritisierst du? Oder wie oft lobst du? Steht das im Verhältnis? Ich finde das wichtige Fragen, die man sich stellen kann. Und bist du bereit, dass Jesus wirklich so ein neues Loblied in deinem Leben anstimmen darf, in deinem Herzen anstimmen darf? Bist du bereit, ihm die Wege zu ebnen in dein Leben, in dein Herz, dass du sagst: Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, ich möchte das, ich brauche dich, ich wünsche mir so sehr, dass du das in meinem Leben bewirkst, dieses Wunder vollbringst, weil ich neue Lieder singen möchte. Und das gilt für denjenigen, der Jesus vielleicht nicht kennt und ihn vielleicht einladen möchte, mit ihm in Berührung kommen möchte. Es gilt aber genauso auch für uns, die vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, dass wir nochmal neue Entscheidungen treffen. Jedes neue Lied beginnt immer mit einer Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen. Jesus, ich will dich erleben. Ich will dich erleben. Ich will dich neu in mein Leben einladen. Und du darfst dieses Loblied neu in meinem Herzen anstimmen. Ich lasse mich nicht mehr binden von dem, was war. Und ich höre auf, dem Alten nachzusehen. Ich drehe mich um, ich folge dir nach. Und dein Blick ist in die Zukunft gerichtet. Ich möchte uns so sehr ermutigen. Und ihr lieben Täuflinge, ich weiß, ihr habt alle, wir werden gleich noch Loblieder von euch hören, in Form von kurzen Lebensberichten, wo wir einfach hören, was ihr mit Jesus erlebt habt und warum ihr vor allen Dingen euch einfach auch heute taufen lasst. Aber ihr habt es erlebt, deswegen geht ihr den Schritt heute, und wir möchten euch einfach einladen. Einfach auch, wir werden jetzt noch gleich ein Lied gemeinsam miteinander singen, bevor wir dann zur Taufe kommen, wo wir einfach vielleicht nochmal ganz bewusst so eine Entscheidung treffen können. Dass wir einfach sagen: Ja, Jesus, hey, ich brauche dich total. Ich brauche wieder dieses neue Lied. Ich brauche wieder dieses Wunder, an das ich mich echt erinnern kann, das mich ermutigt, das mich nach oben zieht, das mich immer wieder neu aufrichtet, auch wenn ich deprimiert bin.
Wollen wir das tun? Ich möchte noch beten und dann singen wir noch das Lied. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in unserem Leben ein neues Loblied zu singen begonnen hast. Und dieses Loblied steigt aus unserem Herzen auf. Du selbst stimmst es an. Und diese Loblieder, die zeugen von deiner Größe und von deiner Herrlichkeit, von deiner Schönheit. Danke, dass du so faszinierend bist. Und danke, dass es so schön ist, mit dir einfach auch unterwegs zu sein. Du rufst in die Nachfolge. Und danke, dass du derjenige bist, der hier ist heute Morgen und der uns kennt. Und du weißt, wo wir in unserem Leben vielleicht an alten Dingen festhalten, wo dieser Exodus einfach noch aussteht, den wir vielleicht noch nicht vollzogen haben, aber der schon längst dran ist. Ich bete, dass du uns ermutigst, dass du uns aufrichtest, einfach diese Schritte zu gehen. Aber immer mit der Perspektive, dass du uns die Hand in unser Leben reichst und dass wir deine Hand ergreifen dürfen und an deiner Hand in die Zukunft aufbrechen dürfen. Das bitte ich dich, dass du das bewirkst, dass du das schenkst, Herr, dass du ein neues Lied in unseren Herzen anstimmst, ein Lied, das deine Größe und Herrlichkeit rühmt, sodass wir wirklich aus tiefstem Herzen singen können: Wer ist ein Gott wie du, der solche Wunder vollbringt. Danke, Herr, dass du uns begegnest. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du etwas Neues in unserem Leben beginnen möchtest. Und wir danken dir dafür, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen und Ja dazu sagen dürfen, dass wir deine Hand ergreifen dürfen und mit dir gemeinsam in die Zukunft aufbrechen. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.